Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu meiner Predigt über tödliche Ordnung. Gestern habe ich in der Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel gesehen unter der Überschrift Deutschlands lähmende Bürokratie. Darin hieß es, der Einschätzung des Bundesjustizministers Marco Buschmann nach, leidet ein Teil der deutschen Wirtschaft sogar unter einem Bürokratie-Burnout. Und Andrea Thoma Böck, Geschäftsführerin eines Metallveredelungsbetriebs, hält fest, dass es eine Tatsache ist, dass Unternehmen in Bürokratie ersticken und durch die ausufernde Regulierungswut buchstäblich in Fesseln gelegt werden. Es herrsche ein Regulierungswahnsinn. Und natürlich gibt es auch andere Faktoren, aber das ist ein wesentlicher Faktor, der dazu beiträgt, dass immer mehr mittelständische Unternehmen aufgeben, sterben. In Deutschland. Und ich befürchte, in Österreich oder in der Schweiz wird es nicht so viel anders aussehen. Ist Ordnung tödlich? Das ist hier von der Wirtschaftsseite, aber wie ist das bei uns in der Gemeinde? Wie sehen das unsere Jugendlichen und Kinder?
Jugendliche? Habe ich manchmal Angst, mich aktiv in die Gemeinde einzubringen. Es könnte ja was schiefgehen, ob ich dann kritisiert werde. Ich würde den Gottesdienst gern mitgestalten, aber ich habe manchmal das Gefühl, die Älteren wollen gar nicht, dass sich etwas ändert.
Wie gehst du mit scheinbaren Widersprüchen in der Bibel um? Mich machen sie neugierig. Da könnte doch ein Schatz vergraben liegen. In meiner persönlichen Andacht bin ich über einen Text aus 2. Chronik 35, Vers 18 gestolpert. Und wir befinden uns heute im 2. Chronikbuch in meiner Predigt. Dort heißt es, ein Passa wie dieses aber war in Israel nicht gefeiert worden seit den Tagen des Propheten Samuel. Denn alle Könige von Israel hatten kein Passa gefeiert wie das, dass Josia feierte und die Priester und die Leviten und ganz Juda und Israel, das sich einfand um die Bewohner von Jerusalem. Ich lese biblische Bücher im Zusammenhang. Und als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich innerlich protestiert. Moment mal, das stimmt doch gar nicht, dass seit den Tagen Samuels kein Passafest mehr gefeiert worden ist. Ich habe doch erst gelesen in Kapitel 30 von Hiskia, dass auch Hiskia ein Passafest gefeiert hat. Und Hiskia war definitiv nach Samuel. Sein Fest wird mit einer fast ähnlichen Formulierung hier zusammengefasst in Kapitel 30, Vers 26. Denn seit den Tagen Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, war derartiges in Jerusalem nicht gewesen. Ja, was jetzt? Wie mit diesem scheinbaren Widerspruch umgehen? Natürlich muss man jetzt hier diese Aussage in Kapitel 35, Vers 18 ein bisschen genauer anschauen. Der Schreiber betont ein Fest, ein Passa in der Art und Weise, wie es Josia gefeiert hat. Also eine besondere Art und Weise, nämlich mit ganz Juda und Israel, alle waren mit dabei und das war anders. Begeben wir uns auf eine kriminalistische Spurensuche in diesen beiden Passafesten. Was ist hier wirklich passiert? Wenn wir das Kapitel 30 im 2. Chronikbuch lesen, Und wir können es jetzt nicht ganz lesen, dann fällt uns sehr schnell auf, dass Hiskia ein Pannenpassa feiert. So vieles geht schief. Zuerst einmal haben sich die Priester nicht rechtzeitig geheiligt. Das Volk ist noch nicht da und sie müssen das Passafest um einen ganzen Monat nach hinten verschieben. Diese Möglichkeit gab es zwar im 4. Mosebuch für Einzelpersonen, aber nicht für ein ganzes Volk. Die Boten, die er ausschickt, um andere einzuladen, werden teilweise verspottet und verlacht. Die Personen, die dann ankommen, sind nicht richtig vorbereitet, so dass Leviten die Opfer vollziehen müssen. Und wir können dann in Kapitel 30, Vers 18 und 19 lesen, denn ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim und Manasse, Issachar und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt und aßen das Passa nicht so, wie es vorgeschrieben ist. Doch Hiskia bat für sie und sprach, der Herr, der Gütige, möge jedem vergeben, der sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott seiner Väter, auch wenn er nicht der Reinheit des Heiligtums entspricht. Bei Josia hingegen passt alles bei dem Passafest. Es ist ein Perfektionspasser. Und wenn man sich hier mal die Schlüsselwörter anschaut, dann stellt man fest, das, was sich immer wieder wiederholt, sind Begriffe wie geordnet, nach dem Befehl des Königs, nach der Vorschrift. Sie halten sich genau an das, was Mose und David und die anderen vorgegeben haben. Alles läuft wie am Schnürchen. Das Passafest bei Josia ist perfekt. Aber mir fällt noch etwas anderes auf. Gehen wir nochmal zurück in das Kapitel 30. Und ich lade euch ein, die Verse 21 bis 26 mit mir mitzulesen. Und die Söhne Israel, die sich in Jerusalem befanden, feierten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit großer Freude. Und die Leviten und die Priester lobten den Herrn Tag für Tag mit den Instrumenten des Lobes, der Macht des Herrn. Und Hiskia redete zum Herzen aller Leviten, die so gute Einsicht im Blick auf den Herrn bewiesen hatten. Und sie aßen das Festopfer die 7 Tage hindurch, indem sie Heilsopfer opferten und den Herrn, den Gott ihrer Väter, priesen. Und die ganze Versammlung beschloss, noch 7 weitere Tage zu feiern. Und sie feierten die 7 Tage mit Freuden. Denn Hiskia, der König von Juda, spendete für die Versammlung 1.000 Stiere und 7.000 Schafe. Und die Obersten spendeten für die Versammlung 1.000 Jungstiere und 10.000 Schafe. Und die Priester hatten sich in großer Menge geheiligt. Und so freute sich die ganze Versammlung von Juda. Und die Priester und die Leviten und die ganze Versammlung, die von Israel gekommen war, und die Fremden, die aus dem Land Israel gekommen waren, und die, die in Juda wohnten. Und es war große Freude in Jerusalem. Fällt euch was auf? Was wiederholt sich hier immer und immer wieder? Ja, 4-mal wird es betont. Sie feiern das Passafest mit großer Freude. Sie haben eine so große Freude daran, dass sie sogar beschließen, wir verlängern das Passafest einfach nochmal um 7 Tage. Weil es so schön war, machen wir einfach weiter.
Kann ich hier in der Gemeinde spüren, dass es Menschen gibt, die sich jeden Tag freuen, dass Gott so gut ist und die aus seiner Gnade herausleben? Wann ging es mir das letzte Mal so, dass ich nach einem Gottesdienst nicht nach Hause wollte, weil er mich so bewegt hat?
Wie oft kommt das Wort Freude bei Josias Perfektionspassa vor? Kapitel 35. Ihr könnt es überfliegen, ihr könnt es zu Hause nachprüfen, ihr müsst mir nicht glauben, lest den Text. Es kommt genau 0-mal vor. Nachdem es vom Chronikschreiber so betont worden ist bei Hiskia, Da springt es mir ins Auge, dass bei Josia das Wort Freude im biblischen Text fehlt. Sie ist nicht vorhanden. Und mir fällt noch mehr auf. Bei Hiskias Pannenpassah ist davon die Rede, dass die Leviten und Priester den Herrn loben. Tag für Tag. Hiskia betet zu Gott. Und wir haben das gelesen, weil er sich dessen bewusst ist, dass hier eben nicht alles perfekt passt. Und Gott antwortet dann auch in einer Art und Weise, dass er sich da auf eine Verheißung beruft, die er zuvor schon an König Salomo gegeben hat. Er hört und er heilt das Volk. Und spannend dann auch, aus diesem Fest heraus entsteht die Motivation für weitere Reinigung und Veränderung. Wie steht es mit diesen Elementen bei Josias Perfektionspassa? Sie tauchen nicht auf. Weder, dass Gott gelobt wird, noch, dass es einen vertikalen Austausch gibt zwischen Gott und dem Volk oder dem König, noch, dass weitere Motivation zur Reinigung oder Heiligung aus diesem Passafest erwächst. Diese Elemente fehlen. Das Fazit, das gezogen wird, bei Hiskia können wir es lesen im letzten Vers. Und die Priester, die Leviten, standen auf und segneten das Volk. Und ihre Stimme wurde erhört. Und ihr Gebet kam zu seiner heiligen Wohnung in den Himmel. Gott gibt seinen Segen. Diese Zusammenfassung in Kapitel 35 von Josias Perfektionspassa könnte man etwas karikiert wiedergeben mit: Wir haben das genaueste, exakteste und beste Passafest aller Zeiten gefeiert. Hiskia feiert in lebendiger Verbindung mit Gott. Josia erfüllt die Regularien für Gott. Josia tut den Dienst für den Herrn, aber nirgendwo gibt es hier diesen vertikalen Austausch. Gottes Lob wird noch nicht mal erwähnt. Er macht alles so perfekt, dass er nicht auf Gnade angewiesen zu sein scheint. Während sich Hiskia bittend an Gott wendet, weil er weiß, dass er Gottes gnädige Zuwendung braucht. Während Josia die Vorschrift des Herrn befolgt, wendet sich Hiskia an den Herrn der Vorschrift. Wer oder was steht bei beiden im Zentrum?
Warum wird so viel Wert darauf gelegt, dass alles immer nach dem gleichen festgelegten Schema abläuft? Dadurch geht so viel Kreativität und Spontanität verloren. Und Spaß macht es irgendwann auch keinen mehr.
Es gibt biblische Kommentatoren, die davon ausgehen, dass dieser Vers 18 ironisch zu verstehen sei. Warum? Es wird hier ja betont, dass Josia das Passafest mit ganz Juda und Israel feiert. Ja, Moment mal, ja, für uns, die wir die Bibel kennen. Was oder wer war denn vom Israel, vom Nordreich zur Zeit Josias übrig? Nachdem die Assyrer 722 vor Christus die 10 Stämme des Nordreichs ins Exil geschleppt haben. Ein trauriger Überrest, wieder angesiedelte Heiden. Aber Josia betont hier, dass quasi durch seine Feier, durch sein Fest, dieses Großreich wie zur Zeit Davids und Salomos wiederhergestellt sei. Obwohl Hulda ihm schon gesagt hat, auch mit deinem Reich, auch mit dem Südreich wird es bergab gehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, du kannst es nicht aufhalten. Josia schwingt hier etwas Stolz bei dir mit? Es kommt noch drastischer. Beide Passafeste sind durch eine ähnliche Formulierung im hebräischen Text mit einer nachfolgenden Schlacht verbunden. Bei Hiskia können wir lesen, dass Sanherib gegen ihn heraufzieht. Ja, wir lesen, dass er menschliche Vorbereitungen trifft. Er tut das, was in seiner Macht steht. Aber als Jerusalem dann belagert wird, verlässt er sich nicht auf seine eigene Kampfkraft, sondern er wendet sich an Gott. Er ermutigt das Volk und weist es darauf hin, dass Gott derjenige ist, der hilft und die Kriege führt. Mit den Assyrern, mit dem Rabschake, der ihn hier in ein Gespräch vermitteln will, lässt er sich auf keine Auseinandersetzung ein, nicht kriegerisch und auch noch nicht einmal verbal. Nein, demütig kommt er zu Gott, er schreit zu ihm und Gott antwortet ihm durch den Propheten Jesaja. Und dann lesen wir von diesem unglaublichen Vorkommnis, dass der Engel des Herrn, ja, dieser eine Engel des Herrn, in der Nacht 185.000 Assyrer schlägt. Wie anders verläuft es dagegen bei Josia? Lasst uns es lesen, weil es nur ein paar Verse sind. In Kapitel 35, die Verse 20 bis 24. Da heißt es, nach all diesem. Eine interessante Formulierung, denn eigentlich befinden wir uns jetzt hier 13 Jahre nach dem Passafest. Aber dennoch wird durch diese Formulierung das, was davor kommt, mit dem, was danach kommt, verbunden. Nach all diesem, als Josia das Haus wiederhergerichtet hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um bei Karkemisch am Euphrat zu kämpfen. Und Josia zog aus ihm entgegen. Da sandte er Boten zu ihm und ließ ihm sagen, was habe ich mit dir zu tun, König von Juda? Nicht gegen dich komme ich heute, sondern gegen das Haus, mit dem ich Krieg führe. Und Gott hat zu mir gesagt, dass ich eilen soll. Lass ab von Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verderbe. Aber Josia wandte sein Gesicht nicht von ihm ab, sondern verkleidete sich, um gegen ihn zu kämpfen. Und er hörte nicht auf die Worte Nechos, die aus dem Munde Gottes kamen. Und er kam in die Ebene von Megiddo, um zu kämpfen. Und die Bogenschützen schossen auf den König Josia. Da sagte der König zu seinen Knechten, bringt mich weg, denn ich bin schwer verwundet. Und seine Knechte schafften ihn aus dem Wagen hinüber und setzten ihn auf den zweiten Wagen, den er hatte. Und brachten ihn nach Jerusalem. Und er starb und wurde in den Gräbern seiner Väter begraben. Und ganz Juda und Jerusalem trauerten um Josia. Was für eine kuriose Geschichte, die wir hier lesen. Josias Ende, wie seltsam. Er kämpft gegen Necho, der gar nicht gegen ihn kämpfen will. Er zieht in eine völlig unnötige Schlacht. Und ich denke, es ist kein Zufall, wenn ihr die Bibel kennt, dann wird euch sofort, wenn ihr das liest, werden euch Parallelen auffallen zu dem schlimmsten König Israels, Ahab. Es ist so deutlich, dass es quasi ein Blinder mit Krückstock sieht. Josia befindet sich auf dem Weg Ahabs. Beide Könige bekommen eine göttliche Warnung. Beide hören aber nicht darauf, sondern ziehen trotzdem in den Kampf. Beide verkleiden sich. Und dieses Wort verkleiden, das findet man nur ganz selten in der ganzen Bibel. Bei Ahab taucht es 4-mal auf und es wird auch hier für Josia verwendet. Aber obwohl sie verkleidet sind, werden beide trotzdem scheinbar zufällig durch einen Bogenschützen getroffen. Und beide wollen dann aus der Schlacht gebracht werden mit der Bemerkung, denn ich bin schwer verwundet. Und diese Worte kommen im ganzen Alten Testament nur aus dem Mund Ahabs und aus dem Mund Josias. Nur aus dem Mund dieser beiden. Beide erliegen ihren Verletzungen später. Und vielleicht geht's euch wie mir, ja, denn ich habe doch ein ganz hohes Bild von Josia. Josia, das war doch dieser König, der eigentlich alles richtig gemacht hat, der die Ordnungen eingehalten hat. Was ist hier passiert? Was ist hier schiefgelaufen? Ahab, das war ohne Zweifel der schlimmste König, den es in Israel je gegeben hat. Und über Josia wird gesagt, dass keiner, so wie er, von ganzem Herzen zum Gott der Väter umgekehrt ist. Eigentlich könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Und ja, sie sind auch in ihrem Begräbnis unterschiedlich. Josia bekommt im Gegensatz zu Ahab ein ehrenvolles Begräbnis. Damit werden seine Errungenschaften zu Lebzeiten sehr wohl gewürdigt. Aber der beste König stirbt den Tod des schlimmsten Königs. Die beiden Schlachten zusammengefasst. Sanherib will gegen Hiskia kämpfen, aber Gott kämpft für ihn. Necho will nicht gegen Josia kämpfen, aber Josia kämpft trotzdem ohne Gott gegen ihn. Warum? Wie kann das sein? Was ist hier bei Josia am Schluss schiefgelaufen? Fragen wir den Geist der Weissagung. Es war nicht der Herr, der Josia den Befehl gab, gegen den König von Ägypten Krieg zu führen. Als der Herr dem König von Ägypten befahl, dass die Zeit gekommen sei, ihm durch Krieg zu dienen, und die Gesandten Josia sagten, er solle keinen Krieg gegen Necho führen, beglückwünschte sich Josia zweifellos selbst, dass kein Wort des Herrn direkt zu ihm gekommen war. Mit seiner Armee umzukehren wäre demütigend gewesen. Also fuhr er fort. Moment mal. Ja, verstehe ich das richtig, was ihr hier schreibt? Er ist froh darüber, dass Gott nicht direkt zu ihm gesprochen hat, denn wenn er hier durch den Mund dieses heidnischen Pharaos spricht, dann muss ich ja nicht drauf hören. Dann muss ich das ja nicht zu ernst nehmen. Dann kann ich ja weiter in den Krieg ziehen. Und dann bleibt mir die Blamage erspart, dass ich mit meinen Männern umkehren muss, unverrichteter Dinge abziehen. Das wäre demütigend gewesen. Und hier fällt mir eine Spannung auf. Denn Demut war doch gerade noch eine Eigenschaft Jahre zuvor, die die Prophetin Hulda Josia zugesichert hat. Er war demütig, sagt der biblische Text. Aber einmal demütig heißt nicht immer demütig. Ich lese das Zitat weiter. Und deshalb wurde er in einer Schlacht getötet, einer Schlacht, mit der er nichts zu tun hätte haben sollen. Der Mann, der vom Herrn so sehr geehrt worden war, ehrte das Wort Gottes nicht. Der Herr hatte zu seinen Gunsten gesprochen, ihm Gutes vorausgesagt. Aber Josia wurde selbstsicher. Hier steht im englischen Original self-confident. Ja, das schwingt so ein bisschen auch die Nuance von selbstgerecht mit und hörte nicht auf die Warnung. Er verstieß gegen das Wort Gottes und entschied sich, seinen eigenen Weg zu gehen. Und Gott konnte ihn nicht vor den Konsequenzen seiner Tat schützen. Das Selbst. Das Fazit. Meine Predigt heute kann man falsch verstehen. Meine Predigt kann man so verstehen, dass Ordnung nicht so wichtig ist. Deswegen sage ich euch, dann habt ihr sie falsch verstanden. Ordnung ist wichtig, Punkt. Aber, und jetzt kommt's, jetzt kommt dieses Aber. Ordnung und Regeltreue bergen die Gefahr, die Abhängigkeit von Gott aus den Augen zu verlieren. Sie bergen die Gefahr, die anfängliche Demut zu verlieren und selbstgerecht zu werden. Sie bergen die Gefahr, sich über andere zu erheben, die es vielleicht nicht so genau nehmen. Sie bergen die Gefahr, nicht auf die Worte Gottes zu hören, wenn Gott durch einen Ungläubigen spricht.
Ordnung ist ja schon wichtig, sonst würde gar nichts mehr funktionieren. Aber wir sollten auch nicht Sklaven der Ordnung werden. Die Ordnung soll den Menschen dienen und nicht die Menschen der Ordnung. Und hat nicht Jesus zu seinen Zeiten die gute alte Ordnung auch immer wieder auf den Kopf gestellt?
Es fällt schon auf. Jesus hat nicht so sehr die Probleme gehabt mit den Gnadebedürftigen aus seiner Zeit, sondern mit den Selbstgerechten. Und wie tragisch ist es? Es ist wirklich. die ganze Ordnung, das ganze Regelwerk des Alten Testaments zu kennen, auswendig zu kennen und doch das Wesentliche, ihn, Jesus, nicht zu sehen. Es ist passiert und da gehen bei mir sämtliche rote Alarmlichter an. Ja, auch Jesus sagt, und wir haben das eingangs gehört in diesem Text in Matthäus 23, als er die Pharisäer und Schriftgelehrte kritisiert, dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ein Text, den wir oft gebrauchen, wenn wir Bibelstunden über den Zehnten geben. Ja, es ist wichtig, den Zehnten genau zu geben. Aber Jesus sagt hier eben auch, ihr habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Und hier steht eine Steigerungsform, das Wichtigere, das Gewichtigere. Und beides darf man nicht gegeneinander ausspielen, denn beides kommt aus dem Wort, aus dem Munde Jesu. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen, aber die Priorität muss stimmen. Als ein junger Mann mit der Frage zu Jesus kommt, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Da führt Jesus ihn psychologisch sehr, sehr geschickt, indem er ihn auf die Gebote hinweist, zu dem Punkt, dass er sagt, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Er soll selber spüren und selber zu der Erkenntnis kommen, dass die Regeltreue ihm kein ewiges Leben einbringt, sondern nur eine völlige Hingabe an Jesus Christus mit Haut und Haar. Was heißt das für uns? Die Vorschrift darf nicht losgelöst vom Herz und Herrn der Vorschrift sein. Ein paar Appelle an euch heute Morgen. Sei genau, nimm es genau. Gott ist ein Gott der Ordnung. Aber sei auf der anderen Seite genauso flexibel. Es kann und es wird anders kommen. Wir sind Menschen. Und vergiss die Freude nicht bei all dem. Sonst ist Regeltreue nichts wert. Vor allem aber sei dir deiner Gnade von Gott, der Abhängigkeit von Gottes Gnade ständig bewusst. Wir leben zu 100% von der Gnade Gottes. Ja, wenn wir seine Gebote nicht gehalten haben, aber genauso auch dann, wenn wir den Buchstaben 100%ig einhalten.
Für mich ist es wichtig zu wissen, dass ich in einer Gemeinde lebe, in der Menschen wichtiger sind als Ordnungen. Ob das so ist, merke ich ganz schnell an den Reaktionen der Erwachsenen, wenn wir Jugendlichen mal etwas anderes machen und es dann nicht ganz so perfekt klappt. Uns geht's gar nicht darum, Ordnungen ganz abzuschaffen, aber Ordnungen können sich ändern. Gottesdienstordnungen sind menschengemacht. Und ich brauche Freiraum, um meine Ideen einzubringen. Den Menschen zum Segen und Gott zur Ehre. Ob jung oder alt, wir alle leben aus der Gnade Gottes. Wenn wir uns das jeden Tag bewusst machen, dann sind Ordnungen nicht länger tödlich, sondern eine hilfreiche Krücke.
Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.